Am heutigen Dienstag soll das ägyptische Parlament trotz seiner Auflösung durch das Verfassungsgericht wieder zusammentreten. Ebenfalls heute wird ein Verwaltungsgericht über den Erlass des Präsidenten Morsi befinden, mit dem er die Auflösung des Parlaments rückgängig gemacht hatte. Die Auflösung des Parlaments durch den de facto herrschenden Militärrat wird von vielen Beobachtern als Mittel gewertet, die Macht in den Händen des Militärrats zu halten. Morsis Manöver, das Parlament wieder zusammenzurufen, bringt ihm im Machtkampf mit dem Militär die Sympathien der Straße. Einige liberale Abgeordnete wollen der Versammlung jedoch fernbleiben. Nun stehen die Frage im Raum, ob die Generäle den Abgeordneten den Zugang zum Parlamentsgebäude mit Gewalt verweigert werden. Die Militärpolizei hat das Parlamentsgebäude bereits weiträumig abgeriegelt. Diese Frage erhält zusätzliche Brisanz durch die Anwesenheit des deutschen Außenministers Westerswelles, der heute mit Morsi zusammentreffen soll. Diplomatenkreise zufolge will Westerwelle für eine rasche Machtübergabe in zivile Hände sich einsetzen. In einem Report zur Menschenrechtslage in Libyen sieht Amnesty International vor allem die europäischen Länder in der Pflicht. In Libyen seien täglich zahllose massive Menschenrechtsverletzungen zu beobachten, bis hin zu Folter und Ermordung. Besonders betroffen seien nach wie vor Flüchtlinge und Migrantinnen aus der subsaharischen Afrika. Flüchtlinge und Migrantinnen aus dem subsaharischen Afrika. Daher sei der Versuch, europäische Länder untragbar, Verträge mit Libyen zur Flüchtlingsabwehr zu schließen. Angesprochen ist insbesondere Italien. Nicolas Beger, der Direktor des Amnesty International European Information Institutions Office, kommentierte den Report so. Zitat, Italien muss sofort alle Abkommen mit Libyen kündigen, ebenso wie alle früheren und gegenwärtigen Kooperationsprojekte zur Migrationskontrolle, inklusive der von der EU geförderten. Die Mitglieder der kremlkritischen Punkband Pussy Riots bleiben in Haft. Ein Moskauer Berufungsgericht hat die Verlängerung der Untersuchungshaft für die drei Musikerinnen für rechtens erklärt. Die Entscheidung wird unter anderem mit Fluchtgefahr begründet. Den Musikerinnen droht wegen sogenannten Rowdytums bis zu 7 Jahre Haft. Amnesty International betrachtet sie als politische Gefangene. Die Big Band hat 2 Wochen vor der Präsidentschaftswahl vor dem Altar der Moskauer Christi-Erlöser-Kathedrale für ein Ende von Putins Herrschaft gebetet. Damit kritisierten sie ebenfalls die Rolle der orthodoxen Kirche als herrschaftstragendes Organ. Das Bandmitglied Nadeshka Tolokonikova befindet sich seit einer Woche im Hungerstreik. Die italienischen Gewerkschaften haben massiven Widerstand gegen die radikale Sparpolitik von Premierminister Monti angekündigt. Noch im Juli soll es einen Streik gegen die Einschnitte im Gesundheitswesen und Protestaktionen gegen die Stellenkürzungen in der öffentlichen Verwaltung geben. Das Sparpaket sieht noch 2012 Einsparungen von 4,5 Milliarden Euro vor. Und die Mehrwertsteuer soll im Juli 2013 um 2 Prozentpunkte auf 23% steigen. Die Gewerkschaften werfen der Regierung vor, mit ihrer Politik die Rezession in Italien weiter zu verschärfen. Die Einschätzung wird von der Entwicklung in Portugal bestärkt. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer, Preiserhöhung im öffentlichen Nahverkehr und der Verkauf staatlicher Firmen machten Portugal zum Musterschüler der Finanzkrise. Dass diese Maßnahmen einen großen Teil der Bevölkerung in die Armut treiben, wurde dabei in Kauf genommen. Das angestrebte Wachstum der Wirtschaft blieb jedoch bis heute aus. No Border Camp in Köln-Düsseldorf ab Samstag auf dem Pollerwiesen in Köln. Nach langen und zähen Verhandlungen hat die Stadt Köln dem No Border Camp nun einen Platz zugesagt. Das Camp wird seine Zelte vom 14. bis zum 22. Juli auf dem Pollerwiesen in Köln aufschlagen, direkt am Rheinufer. Die No Border Camp-Vorbereitungsgruppe fordert, dass Flüchtlinge, die ab Freitag zum Camp anreisen, nicht durch Residenzpflicht oder Polizeikontrollen behindert werden. Denn zum No-Border-Camp, das wie gesagt am 14. bis 22. Juli in Köln auf dem Pollerwiesen direkt am Rheinufer stattfinden wird, werden auch vielen Flüchtlinge aus allen Teilen Deutschlands zusammenkommen. Die meisten von ihnen haben mit einem Problem zu kämpfen, das vielen Menschen mit deutschem Pass überhaupt nicht bewusst ist, unterliegen als Asylsuchende oder Geduldete. Der Residenzpflicht. Sie dürfen offiziell ihren Landkreis oder Regierungsbezirk nicht verlassen. Bei einer Polizeikontrolle außerhalb des Bezirkes drohen Bußgelder, Strafverfahren und sogar die Ausweisung. Deutschland gegen Italien, so der Titel des Halbfinales in der Europameisterschaft der Fußballherren. Männer, das im Fernsehen übertragen wurde, während das umstrittene Meldegesetz im Bundestag verabschiedet wurde. Das Gesetz, demzufolge Meldeämter persönliche Daten sogar gegen den Widerspruch der Betroffenen verschachern dürfen, wurde mit 17-10 Stimmen verabschiedet. Die restlichen rund 600 Abgeordneten glotzten wohl das Spiel Deutschland-Italien, das bekanntlicherweise mit einem italienischen Sieg ausging. Nun will es niemand gewesen sein und der Bundesrat hat es jetzt zu richten. Pflichtverteidiger verlangt Freispruch für Nazi-Stech. In seinem Plädoyer hat am Montag der Pflichtverteidiger Wolf Köpke entgegen den Erkenntnissen aus öffentlicher Hauptverhandlung Zweifel daran zu streuen gesucht, dass Stech vielfältige Möglichkeiten hatte, sich am 1.10.2011 anders als durch gezieltes Linksabbiegen mit Vollgas mitten rein in eine Gruppe von Antifas zu rasen und dabei einen schwer zu verletzen. Nach Köpkes juristischer Not Theorie stand dem Nazi-Stech nur das Auto zur Verfügung, um in einer vermeintlichen Notwehrlage seinen Verteidigungswillen gegen einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff auf seine Willensfreiheit zu manifestieren. Dabei führte er höchstens eine verkehrliche Gefahrenlage herbei, so der Anwalt. Die Antifas hätten in den maximal 2 Sekunden noch beiseite spritzen können, so die Ausführung im Plädoyer Köpke insinuiert. Die zerdeppelte Windschutzscheibe auch eher als Folge eines Reizgasflaschenangriffs der Antifa. Der Staatsanwalt plädierte auf versuchten Totschlag mit 3 Jahren. Das Urteil wird am Donnerstag um 10.30 Uhr in Saal 4 des Landgerichtes verkündet werden. Ein weiteres Urteil wird bereits morgen um 13.30 Uhr verkündet. Der Namensstreit zwischen Grüne Alternative Freiburg, die sich in der GAF-Sub selbst aufzulösen droht, und den Grünen in Freiburg wird per Landgerichtsurteil verkündet werden. Beinahe 2.800 Einkommensmillionäre in Baden-Württemberg, ein Plus um drei Viertel in 3 Jahren. Ihr merkt, wir kommen jetzt zu den herrlichen Zeiten in Schwarz-Gelb. Trotz massiver steuerlicher Entlastung der obersten Einkommensschichten hat sich in den 3 Jahren zwischen 2004 und 2007 die Zahl der in Baden-Württemberg residierenden Einkommensmillionäre um 75% von rund 1.600 auf 2.800 erhöht. Entgegen der Propaganda ist Baden-Baden nicht als Millionärsmetropole zu bezeichnen. Zwar stimmt bezogen auf die Gesamtzahl aller Steuerpflichtigen statistisch diese Größe, aber absolut liegt Baden-Baden mit 48 Einkommensmillionären selbst hinter Freiburg mit 50 zurück. Auch was die versteuerte Einkommenssumme angeht, ist Baden-Baden allenfalls im oberen Drittel anzusiedeln. Die steuerlich erfassten Einkommensmillionäre konzentrieren sich vielmehr auf den Stuttgarter Speckgürtel. Stuttgart beherbergt 325, Ludwigsburg 149 und Esslingen 147. Also ein knappes Viertel der Einkommensmillionäre mit über 1,8 Milliarden erfassten steuerlichen Jahreseinkommen. Mutmaßlich sitzt jedoch der Krösus der versteuerten Millionäre in Heilbronn. Dort wurden mit 741 Millionen zu versteuernden Euro bei 10% der knapp 8 Milliarden von der Steuer in 2007 erfassten Einkommen der Millionäre berechnet. In Heilbronn-Stadt haben aber nur schlaffe 44 der Einkommensmillionäre in Baden-Württemberg ihren Sitz. Während die Einkommensmillionäre 2007 ihr zu versteuerndes Einkommen mit knapp 8 Milliarden beziffern konnten, belief sich das steuerlich erfasste Vermögen auf 5,5 Milliarden Euro in 2008, um dann auf angeblich 4,2 Milliarden in 2011 zu sinken, weil die Steuerfreibeträge so gigantisch hoch sind. Was für tolle Schonzonen für die Reichen sich die Gesellschaft leistet, um zugleich die öffentlichen Finanzkrisen und Unterfinanzierung zu beklagen. Relevante Zunahme nur in Teilzeitbeschäftigung. Zwar hatte in 2011 die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ein neues Nachkrisenhoch erreicht. Sie liegt mit einer Zunahme von 93.000 oder 2,4% auf 3,98 Millionen Beschäftigte in Baden-Württemberg gegenüber dem letzten Beschäftigungshoch in 2008. Nicht nur gegenüber dem realen Bruttoinlandsproduktwachstum klafft jedoch eine massive Lücke. Auch bestand die Zunahme zu 93% in Teilzeitjobs. 85.000 davon, gar 43.000 im sogenannten Geringfügigkeitssektor. Schlappe 6.000 Stellen waren Vollzeitjobs. Damit entwickelt sich Baden-Württemberg auch zu einem Laboratorium in Sachen prekärer Beschäftigungsformen. Bundesweit war der Trend zu Vollarbeitszeitverhältnissen beträchtlich, nämlich 6-mal höher. Leader der Transformation ist das verarbeitende Gewerbe in Baden-Württemberg. Bei den 1,16 Millionen Vollzeitbeschäftigten in diesem Wirtschaftsbereich waren es aktuell sogar 32.000 weniger als im Jahre 2008, dem sogenannten letzten Beschäftigungshöchststand. Last not least, Freiburgs Einkommensmillionäre bei 50, zwei sind bekannt. Das Statistische Landesamt hat am Montag bekannt gegeben, dass in Freiburg 50 Einkommensmillionäre 2007 versteuert wurden. Angesichts des Wohnsitzes der beiden Kraus-Maffei-Wegmann-Eigner Rüdiger und Volkmar Braun-Behrens und ihren aus Panzerdeals erworbenen Einkommens kann mit beinahe Sicherheit davon ausgegangen werden, dass die Namen von zweien bekannt sind. Wer aber sind die anderen 48? Bitte melden. Radio Dreieckland nimmt auch Millionärsablassspenden entgegen.